Ehrlich, was rumliegt, wird getreten.
So ist es.
Manchmal in dieser Welt. Tatsächlich, was rumliegt, wird getreten. So fühlen sich viele Menschen in dieser Welt.
Ein bisschen technisch bin ich nicht so begabt. Aber ich bin auch sonst nicht begabt. Aber es macht nichts. Das macht mich gerade zu jemandem, der Jesus braucht. Weil ich überhaupt nichts habe, außer Jesus. Preis den Herrn. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend heute. Und ich hoffe, es wird ein guter Abend. Ich hoffe, das wird ein Abend, bei dem alle nicken und sagen, ja genau, das habe ich auch gleich gewusst und genauso habe ich mir das vorgestellt und ich kann zu allem Ja und Amen sagen. Ich hoffe, dass es ein Abend wird, an dem Menschen sagen, da möchte ich nochmal drüber nachdenken, da gibt es auch Dinge, an denen reibe ich mich und die gefallen mir gar nicht und es sind Dinge, da wollte ich am liebsten mit dem da vorne nochmal sprechen, traue mich aber nicht, aber ich kann nur herzlich dazu einladen, ich möchte es gern, dass wir ins Gespräch kommen. Und ich möchte gern, dass wir übers Leben nachdenken. Und ich möchte gern, dass Menschen vielleicht durch dieses Nachdenken plötzlich merken, ich lebe ja gar nicht. Das ist so mein Ziel heute Abend. Das war ein großes Geschenk. Dass Menschen auch ermutigt nach Hause gehen und dass Menschen nach Hause gehen und merken, ich muss wirklich in mein Leben was verändern. Und eben diejenigen, die ermutigt nach Hause gehen, das dürfen ruhig die sein, die heute Abend nicken. Nicht einnicken. Und wenn einnicken, nur nicht in Träumen reden dann hinterher. Okay? So ist es. Die ganze Frage ist ja, liegt mein Glück in den Sternen? Abendglaube, Aberglaube, Übersinnliches? Und ist ja so eine interessante Frage, woran liegt es eigentlich, dass eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt? Das ist eine ziemlich einfache Antwort, die weiß eigentlich jeder in Deutschland. Und zwar ganz einfach, ob ich eine Maus bin oder nicht. Das ist ganz einfach. Für all die, die jetzt gerade gelacht haben, die haben sich gerade was anderes gedacht. Aber es sind so diese Dinge, es gibt Hotels, habe ich mal sagen lassen, da gibt es die Zimmernummer 13 nicht. Das gibt alles Mögliche, dass man sich, wovor man Angst hat. Ich merke das manchmal auch, wenn ich irgendwo hinkomme und wir schütteln uns so die Hand und man steht sich so über Kreuz und würde sich eigentlich auch gern die Hand schütteln und plötzlich ziehen die Leute die Hand weg, weil man sich nicht über Kreuz die Hand gibt. Und da habe ich schon mal gesagt, aber abergläubisch sind wir nicht, oder? Das ist ganz interessant, das sind so kleine Dinge, die ich manchmal feststelle, die so drin sind in uns. Ich bin so aufgewachsen mit dem Glauben, dass man zum Beispiel am Heiligabend keine Wäsche aufhängt, weil da stirbt dann jemand. Ja, das sagen uns vielleicht jetzt manche Leute, was? Aber es wäre ganz interessant zu wissen, was sie im Herzen haben. Wovor man manchmal plötzlich auch zurückschreckt. Da habe ich tatsächlich den Kuckuck ein paar Mal rufen hören. Und. Das ist ganz interessant, mit was wir aufgewachsen sind. Und es spielt oft eine größere Rolle in unserem Leben, als dass wir es eigentlich wahrhaben wollen. In einer Welt, die total aufgeklärt ist. Eine Welt, die sagt, das kann gar keinen Gott geben. Aber die gleichzeitig mehr Astrologen hat als Pfarrer. Ganz interessant. Es gibt mehr Leute, die ihr Geld damit verdienen, dass sie anderen Menschen die Zukunft voraussagen durch die Sterne, durch Karten, durch die Kraft der Steine, als dass es Pfarrer gibt oder Priester in Deutschland. Also scheinbar rollt der Rubel. Unsere Fußballnationalmannschaft, ich glaube bei der Europameisterschaft war es gewesen, haben alle ein schönes Armbändchen bekommen, 2500 Euro glaube ich wert. Das nach den Shambhala-Rhythmus eingeweiht wurde, also nach so einem hinduistischen Anbetungsprozess. Und es haben dann aufgeklärte Millionäre getragen. Und das kann man natürlich jetzt auch billiger kaufen, dieses Armbändchen, weil es gibt ja ein paar unaufgeklärte Nicht-Millionäre, aber die wollten so gern sein wie die aufgeklärten Millionäre. Und die würden sich auch so gern sowas kaufen. Das kann man dann für 50 Euro kaufen. Und darauf setzt man dann plötzlich. Und von all den Spekulationen, wie viel große Leute in Deutschland irgendwo bei irgendwelchen Wahrsagern und Geistheilern und Geistbesprechern sich irgendwelche Ratschläge holen, ganz zu schweigen. In einem Land, das aufgeklärt ist. Das sagt, also solche Dinge wie die Wunder von Jesus, die in der Bibel stehen, die kann es ja gar nicht geben. Das ist ja unmöglich. Gleichzeitig sagen diese Leute, aber es ist möglich, dass man aus der Konstellation der Sterne für sich selbst die Zukunft herausfinden kann. Ist ja irgendwie paradox. Schon paradox. Und so sind wir Menschen. Wir sind eben in einer Gesellschaft, sagte mal jemand, in der die Wirksamkeit mehr zählt als die Wahrheit. Was wirkt, ist gut. Was hilft, muss gut sein. Hauptsache ist erstmal so den ersten Augenblick. Das muss es mal helfen. Und dann muss es gut sein. Weil wir in einer Welt leben, und das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, das besprechen wir auch, in einer Welt, und das erleben wir in unserem eigenen Leben, in der es Not gibt, in einer Welt, in der es Tod gibt, in einer Welt, in der es Bedrängnis gibt. Und wir Menschen sind normalerweise, wir würden gern alles dafür tun, um die Not, den Tod und die Bedrängnis irgendwie wegzuhaben aus unserem Leben. Wegzuhalten. Glück zu haben. Also wir wollen eigentlich zeitlich Glück, wir wollen zeitlich Erfolg, wir wollen zeitlich Gesundheit. Und dafür sind wir bereit, sogar fast alles zu tun. Und manche Menschen tun alles dafür. Für Glück, Erfolg und Gesundheit. Ohne drüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich alles für mich, was ich da mache. Und wir haben davon gelacht, ne? Wenn man in den Wald geht und den Baum umarmt. Aber ich habe auch mal so einen Kurs mitgemacht, das hat mich extrem interessiert. Und dann plötzlich blieb man dann an einem Fluss stehen und an dem Fluss konnte man dann alle unsere Sorgen reinwerfen. Und ich fand es erstaunlich, dass der Mensch wirklich glaubt, dass ich meine Sorgen da einfach in den Fluss reinwerfe und dann sind die irgendwie weg. Und manche kommen sich dann irgendwann mal förmlich so vor, wie wenn ein Tsunami des Lebens über sie wegspült, weil plötzlich alle Sorgen wieder da sind. Und die konnte ich gar nicht einfach so abschütteln in dem Wasser. Und da konnte ich vor mich hin murmeln, was ich wollte. Die gingen nicht weg von mir, die Sorgen. Aber ich habe es mal probiert, weil ich will Glück haben. Ich will Erfolg haben. Mir soll es gut gehen. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, der will doch, dass es mir gut geht. Der will doch mein Glück. Ja, der will unser Glück. Stimmt. Und das Glück sieht so aus, wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. Das ist Glück. Wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist, der über allem Leid, über allem Not, über allem Tod dieser Welt steht, wohl dem Menschen. Wohl dem Menschen. Weil der Mensch, der darf das auch erleben, im Jetzt, dass trotz all dem Leid, trotz aller Bedrängnis, trotz all der Not, trotz all dem Tod, der da ist, ein festes Fundament da ist. Ich habe mich immer gewundert, meine Frau, die hat eine Oma gehabt, die Oma Müller. Die Oma Müller, die wurde blind im Zweiten Weltkrieg. Ihr Mann blieb irgendwo in Russland und der Schock und die Krankheit, die sie hatte, hat dazu geführt, dass er extrem schnell erblindet ist. Und die Oma Müller, die hat ihre drei Kinder großgezogen, hat irgendwie ihre Landwirtschaft noch bestellt. Und wenn ich meine Schwiegermutter heute frage, wie hat sie das gemacht, sagt sie, ich habe keine Ahnung. Die Oma Müller, wenn ich die traf, die Oma Müller, die hat nie, ich habe sie noch nie ein schlechtes Wort reden hören. Die saß immer ein bisschen schelmisch am Tisch. Und wenn ich kam, wusste sie, ich bin auch so ein kleiner Schelm. Und dann hat sie immer einen Witz mit mir gemacht, die Oma Müller. Und als es ans Sterben ging, habe ich sie besucht und dann drehte sie im Sterbebett ihren Kopf zu mir und fragt mich: Heinz, was meinst du? Wird der Heiland mich annehmen? Und das fand ich erstaunlich. Das war ihre einzige Frage. Sie hat weder geklagt, wie schlecht das Leben zu ihr war. Sie hat nie geklagt, dass jetzt plötzlich in dem Sterbebett, Mensch, jetzt habe ich nichts, ich konnte es gar nicht sehen, das Schöne, ich habe nichts Schönes gehabt im Leben und jetzt muss ich sterben, blind. Und sie hat nie was davon gesagt und plötzlich im Sterbebett sagte, meinst du, der Heiland wird mich annehmen? Das hat nie jemand von ihr erwartet. Aber irgendwie habe ich es immer geahnt, das Wesen von dieser Frau, die Freundlichkeit, die in ihrem Leben da war, diese Güte, die durch ihr Leben geblinzelt hat, das war zum Greifen. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe mich nie getraut zu fragen, aber ich habe mich immer gefragt, ob die Oma Müller Jesus Christus kennt. Und als es ans Sterben ging, wurde es deutlich, ja, sie kennt Jesus Christus. Und ich sagte zu ihr: Oma Müller, wenn der Tag irgendwann in deinem Leben war, in dem du diesem Jesus Christus ganz bewusst Danke gesagt hast für sein Blut, vergossen für deine Schuld, von ganzem Herzen, dann habe ich da überhaupt keine Zweifel. Und dann sagt die Oma Müller: Ah, dann kann ich in Frieden heimgehen. Die sprach nicht vom Sterben. Die sprach vom: Dann kann ich im Frieden heimgehen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt, ihr Lieben, heute Abend. Glück oder Unglück. Und meine Schwiegermutter hat dann gesagt: Mensch, die Oma Müller hat nie was Gutes gehabt. Und bei der Beerdigung war das Zeugnis gewesen, dass der Pfarrer, der die Beerdigung hielt, über sie sagte: Und die Oma Müller, die wollte immer jeden Sonntag die Predigt haben. Das hat gar keiner gewusst aus der Familie, weil keiner in die Kirche ging. Aber jemand, der da in der Kirchengemeinde war, hat sie jeden Sonntag gebracht. Weil der Pfarrer sagte, die Oma Müller wusste, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das hat mich extrem bewegt. Und es hat mir dieser alten Frau, die blind war, förmlich abgespürt, das konnte man greifen. Keine großen Worte, das war die Generation. Diese Generation, die hat nicht viele Worte gebraucht. Und es leben einige noch, diese Generation. Die brauchen nicht viele Worte. Und das merkt man oft diesen Menschen an. Diesen Menschen Jesu, ist so. Das merkt man diesen Menschen an, die ihr Fundament in diesen Jesus Christus haben. Merkt man einfach. Und es ist das reelle Leben von Jesus Christus. Das reelle Leben von dem, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Inmitten der Not, inmitten dem Tod, inmitten all dieser Bedrängnis dieser Welt. Und es gibt das alles, aber in 2. Korintherbrief Kapitel 12 steht einmal über den Apostel Paulus, der große Not hatte im Leben, der sich fühlte, so hat es beschrieben, wie wenn der Teufel ihn schlägt mit Fäusten. Und er sagte, ich habe, wie wenn ich einen Stachel im Fleisch habe und ich bring's nicht los. Und ich habe, so würden manche sagen, ich habe doch jetzt schon ein paar Mal zu deinem Jesus geschrien. Das hat sich nichts verändert. So sind heute Abend Leute da, die sagen, zu deinem Jesus, da habe ich schon ein paar Mal gerufen, da hat sich gar nichts verändert, nichts. Und so fühlte sich der Paulus, sagt, seinetwegen habe ich dreimal, wegen diesem fahlen Fleisch, wegen dem ich mich fühle, wie wenn jemand mich schlägt mit Fäusten, ständig auf mich einschlägt. Und Menschen vielleicht, die konstant chronische Schmerzen haben, die können was damit anfangen. Ob es leibliche Schmerzen sind oder konstant seelische Schmerzen sind, die können was damit anfangen. Ich komme mir vor wie geprügelt, wie wenn jemand ständig auf mich einschlägt und da gibt es kein Erbarmen. Und so fühlte sich der Paulus. Und der Paulus, der sagte dann, und wegen dem habe ich zu Gott geschrien. Dreimal habe ich dem Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als dass es tut. Und viele andere würden sagen, Paulus, wir hätten uns nichts mehr gewünscht, als dass es tut. Und wo ist denn jetzt dein Jesus? Und er sagt, und er, der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit erst vollkommen. Darum will ich mich, ich suche nicht das Glück dieser Welt, wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. Darum will ich mich nicht in eine Wellnessfarm begeben, darum muss ich kein Talisman umhängen, darum muss ich mir auch keine Karten legen lassen, darum muss ich mir auch keine Bachblüten auf mein Nachtschränkchen stellen und hoffen, dass die positiven Energien, die daraus kommen sollen, mein Leben irgendwie verändern. Und ich sage sogar, ich bezweifle das gar nicht, dass das hilft. Das bezweifle ich gar nicht. Weil die Wirksamkeit wichtiger ist für uns mittlerweile als die Wahrheit. Und für einen Paulus, der musste lernen, dass die Wahrheit wichtiger ist als die Wirksamkeit. Die Wahrheit, dass selbst in deiner Schwachheit, Paulus, will ich mich. Es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht um deine Gesundheit, es geht nicht um deine Weisheit, um deine Größe, um deine Schönheit, um dein Glück. Es geht um mich, den lebendigen Gott, Paulus, in deinem Leben. Und ich will durch dein schwaches Leben meine Auferstehungskraft leben, das will ich. Und es sagt der Herr zu ihm, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, sagte Paulus dann. Warum? Damit die Kraft von Christus bei mir wohne. Eigentlich sagt der Herr hier zum Paulus, weißt du Paulus, in all deinen Schwachheiten, die du hast im Leben, da kommt meine Kraft erst zur völligen Ausblüte. Manche sagen, ja, das Evangelium, Christsein ist was für Schwache. Und die Bibel wird sagen, ja, stimmt. Stimmt. Aber auch die Reichen und Schönen können schwach sein. Wenn sie das erkennen, ich brauche dich zum Leben, weil du das Leben bist, du bist der Meister des Lebens. Wenn sie erkennen, ich bin zu schwach, um dieses Leben zu leben, das Gott eigentlich wirklich will. Und es hat nichts mit Reich und Erfolg und Gesundheit zu tun. Es hat was damit zu tun, dass mein Leben zu dem wird, wozu es geschaffen wurde. Und ich wurde geschaffen, damit der lebendige Gott mit seinem Geist in mir lebt und durch mich, durch mein Leben sein Zeugnis ablegt. Dafür wurde ich geschaffen. Und alles andere, ich bin nicht dafür geschaffen worden, dass ich erfolgreich werde, dass ich klug werde, dass ich schön werde, ewig lebe und immer gesund bin. Nee. Ich bin dafür geschaffen worden, dass der eine wahre Gott, der mich geschaffen hat, Herr ist in meinem Leben und seine Herrschaft auslebt durch mein Leben. Seine Freundlichkeit durch mich, seine Kraft, die Menschen festhält, auch wenn es ans Sterben geht. Seine Hoffnung, die Menschen Hoffnung gibt, wenn es total hoffnungslos aussieht. Seine Zuversicht, die Menschen zu irgendwelchen komischen Dingen greifen lässt, weil sie zuversichtslos sind. Hoffnungslos. Wie habe ich Erfolg im Leben? Ich muss irgendwie dazukommen. Das ist die Verheißung, wenn ich mich dem lebendigen Gott überlassen. Und dann zeugt er von sich, bezeugt sich durch mein Leben. Er bezeugt sich durch mein Leben mit seiner Kraft, mit seinem Frieden und mit seiner Zuversicht, mitten da drin, wenn alles davonläuft. Dafür sind wir geschaffen worden. Und ich glaube schon, ihr Lieben, wir leben in einem sogenannten christlichen Land, was da auch immer christlich ist an dem Land. Dietrich Bonhoeffer sagte mal, der Versuch, die Welt zu verchristlichen, ist umgeschlagen in die Verweltlichung der Christenheit. Der Versuch, die ganze Welt irgendwie zu verchristlichen, sie christlich anzustreichen, ist umgeschlagen in die Verweltlichung der Christenheit. Und ich glaube schon, dass die verweltlichte Christenheit einen großen Prozentsatz dazu beiträgt, dass Menschen in unserer Gesellschaft, statt, wenn sie Hoffnung suchen, in die Kirche gehen, lieber zu einem Geisterbeschwörer gehen. Statt einmal die Bibel aufzuschlagen und reinzuschauen, vielleicht hat es ja mir was zu sagen, dieses Wort, sich lieber einen Talisman kaufen. Und ich glaube, das liegt auch mit dran. Nicht nur an der Sturheit der Menschen, es liegt auch mit dran an der Schwachheit der Christenheit in der westlichen Welt. Weil Menschen, die suchen nach Leben, die suchen nach Zuversicht, nach Hoffnung, nach Fundament, das oft noch nicht mal bei denen sehen, die sich manchmal so witzigerweise als das Bodenpersonal Gottes betitulieren. Und dann hört man so Sprüche, naja, Christen enttäuschen, aber Christus enttäuscht nie. Und naja, das Bodenpersonal Gottes ist auch nur das Beste. Also wenn ich mich damit abspeisen lassen muss, dann tut es mir echt leid. Und dann gehen Menschen oftmals zu ganz obskuren Plätzen. Weil sie da, wo sie es eigentlich finden sollten, Trost, Hoffnung, Zuversicht, diese Lebensfreude, inmitten all den Ängsten und all dem Leid oft nicht mehr finden. Still. Und vielleicht, weil diejenigen, manche davon, auch die eigentlich für diese Lebensfreude und für diese Kraft und für diese Wahrheit in Jesus Christus stehen, diejenigen, die vielleicht sogar sagen würden, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, oftmals selbst zu irgendwelchen komischen Mittelchen greifen, um nur ein bisschen das Leben noch zu verfeinern und zu verbessern. Dieser Aberglaube ist ja dieser Aberglaube. Also nicht, dass ich nichts glaube. Ich glaube schon. Aber. Und er beginnt ganz von vorne in der Bibel. Als der Teufel zu Adam und Eva sagt, sollte Gott gesagt haben, das ist dieser Aberglaube, aber ihr werdet doch das nicht glauben, was Gott gesagt hat. Jetzt schaut euch doch mal an. Ich meine, ihr habt auch einen Verstand. Jetzt werdet ihr doch nicht sagen, ihr werdet das glauben, was der da angeblich gesagt haben soll, wenn es denn überhaupt gibt. Ich meine, das war noch damals nicht die Frage, weil der Teufel weiß, dass es Gott gibt. Das steht in der Bibel. Selbst die Teufel wissen, dass es einen Gott gibt. Selbst die wissen es. Und die zittern vor ihm. Und es wird immer wieder ganz deutlich in dem Neuen Testament, in den Berichten, wenn Jesus Menschen begegnet ist, die Dämonen besessen waren und plötzlich aus diesen Menschen Stimmen kamen, die Jesus angeredet haben, lass uns bloß in Ruhe. Du kannst mit uns zu uns alles kommen, Jesus, mit ein bisschen heiligen Wasser, Bombensache. Bisschen heiliges Brot, klasse. Gesetze, spitzenmäßig. Aber komm nicht zu uns als der Sohn Gottes, als Gott selbst, der Herr ist über alles. Weil vor dir zittern wir. Das wollen wir nicht. Das ist eine interessante Sache. Selbst die Teufel wissen, dass es einen Gott gibt. Und im Psalm 14 steht, der Tor sagt, es gibt keinen Gott. Und der ehemalige Landesbischof Gerhard Meyer sagte darüber, also scheinbar ist der Tor noch dümmer als der Teufel. Weil das ist dann schon, das füge ich jetzt dazu, das hat er nicht gesagt, das ist dann schon ein größeres Pfund an Dummheit. Wenn ich das, was selbst der Teufel glaubt, in Frage stelle. Aber dann bin ich noch eine Stufe scheinbar drunter. Dann hat es richtig gewirkt, dieses Gift. Und interessanterweise diese Menschen, nicht alle davon, aber viele, die geben sich plötzlich all den anderen Dingen hin. Weil die Wirksamkeit oft mehr zählt, das kurze, schnelle Glück. Jetzt soll es mir gut gehen. Aber ich lasse mich nicht vertrösten auf die Ewigkeit. Und es stimmt schon, manche Leute haben recht, ihr Christen, ihr vertröstet immer auf die Ewigkeit. Und manche haben recht, weil sie diesen Trost nicht in den lebendigen Christen, in seiner Christusgemeinde finden. Oftmals ist wirklich so. Die finden das manchmal nicht.
Die finden da oft kalte Schultern, Leute, die keine Zeit haben, Leute, die kein Interesse haben, aber es immerhin davor schieben, ich wollte mich nicht aufdrängen. Ich habe das gestern Abend dem Pfarrer Rhein erzählt, als meine Mutter gestorben ist, habe ich 3 verschiedene christliche Gemeinden angerufen, meinen Vater, dass doch einer mal vorbeikommt, meinen Vater zu besuchen. Ich habe mit der Kirche nichts am Hut. Waren Kirchenmitglieder, aber haben nichts am Hut, soll es ergeben. Bis heute hat es keiner geschafft, 7 Jahre ist es her. Aber mein Vater sagte, aber jeden Mittwoch klingeln die Zeugen Jehovas an meine Tür. Jeden Mittwoch, die schaffen es scheinbar. Und mein Vater sagte, ich lasse sie dann auch rein und ich höre ihnen auch zu und ich glaube ihnen kein Wort. Sagt er. Weil ich an euren Leben sehe, also am Leben seines Sohnes und an seiner Schwiegertochter, dass das die Wahrheit ist, was ihr lebt. Aber er sagte, ich lasse sie rein, weil es so gut tut, nicht alleine zu sein, das ist alles. Aber keiner der tollen Jesus-Menschen schafft es vorbeizukommen, ist so erstaunlich. So echt erstaunlich. Aber wir wissen alle, was richtig und verkehrt ist. Und wir können es auch den anderen sagen. Wie man sich richtig verhält in dieser Welt. Aber an dem, woran wir eigentlich wirklich erkannt werden sollten, an dieser barmherzigen Liebe, die ihr Mensch im Herzen haben muss, sage ich, der Jesus Christus folgt, weil sich Jesus Christus über mich erbarmt hat, da mangelt sehr viel. An klugen Worten mangelt es nicht. Da kann man sich heute Abend noch überkaufen und nachlesen. Noch ein paar bessere Worte, noch ein paar bessere Argumente für die Menschen, die ich vielleicht irgendwann mal, denen ich irgendwann mal die Wahrheit sagen muss. Und ich es wahrscheinlich gar nicht fertig bringe, weil ich keine Zeit habe. Schade. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich viele Menschen plötzlich irgendwelchen komischen Sachen zuwenden. Weil sie sich irgendwas erhoffen. Irgendwas erhoffen. Ich war in Bremen unterwegs mit einem Bibelschulteam und wir haben einfach von geklingelt und haben Menschen eingeladen zu so offenen Abenden. Und wir haben einen an der Haustür geklingelt, haben vorher noch an einer Straßenecke gebetet und ich wusste ganz genau, jetzt klingel ich einfach an dem Haus. Und wir klingelten und die Tür geht auf, eine Frau steht vor uns und sagt, sie müssen bestimmt von Jesus kommen. Und sie hat uns reingebeten mit Tränen in die Augen und sie sagt, ich betreibe Yoga in einer großen Form und ich will aufhören damit. Und mein Meister, der hat mich angerufen und sagt, ich habe dich in der Hand und ich habe so eine fürchterliche Angst und ich habe einfach zu Gott geschrien. Ich weiß gar nicht, ob es ihn gibt, dass er mir jemanden vorbeischickt. Und als ich geschrien habe, klingeln sie. Und die Frau kam an dem gleichen Abend mit ihrem Mann zu so einem Vortrag und beide haben ganz bewusst Jesus ins Leben aufgenommen, weil sie es mit allen möglichen anderen Sachen probiert hatten und merkten, den Frieden, den wir eigentlich wirklich suchen, der ist nicht da. Und wir merken, es geht nicht um das äußerliche Glück, dass ich gut bin im Stretchen und dass ich mich verbiegen kann bis zum Gehtnichtmehr und hoffe, dass da irgendwelche kosmischen Kräfte in mich hineinkommen, dass das alles wieder in Ordnung gerät. Es gibt 3 Formen so von Aberglaube. Der Okkultismus, das ist so, heißt Verborgenes, dem Verstand nicht zugängliches. Darunter fällt zum Beispiel die schwarze Magie. Und bei der schwarzen Magie wird ganz bewusst der Name Satans angerufen. Und das hören wir immer wieder ein bisschen so in die Nachrichten, manchmal junge Menschen, oder wir lesen dann von solchen Satansmorden auch in Deutschland. Wir sagen natürlich, naja, die brauchen einen Psychologen, die Leute. Aber so deutlich wird es dann plötzlich. Darunter fällt auch der Umgang mit dem 6. und 7. Buch Mose. Für manche sagt es überhaupt nichts, manchen sagt es was. Da drin sind Anbetungsformeln, wie man Glück haben, wie man Glück findet im Leben. Ganz konkrete Anbetungsformeln auch für die dunkle Welt. Und ich sage mir oft, der Teufel, der muss es machen, ihr Lieben, der muss das, weil er will Erfolg haben. Den geht es um Zahlen.
Dann der Spiritismus, das ist so der sogenannte Geisterglaube, die Lehre von Geistern. Und hier werden ganz bewusst Geister angerufen und um Hilfe gebeten. Das nennt man auch weise Magie. Diese Leute scheuen sich auch nicht davor, den Namen des dreieinigen Gottes als magische Formel zu gebrauchen. Wird's auch. Formen von Spiritismus sind unter anderem Tischerrücken, Totenbefragung, Geistheilungen, Geistererscheinungen, Spuk, das sogenannte automatische Schreiben. Und der Grund ist die Neugier, die Gier nach etwas Neuem. Das alt dahergebrachte, alte Gott und so, nee. Die Neugier. Und die dritte große Hauptrichtung wäre die sogenannte Esoterik. Das ist ein Zirkel für Eingeweihte, eine Geheimlehre. Und darunter fallen alle östlichen Einflüsse wie Yoga, verschiedenste Kampfsportarten, die aus der östlichen Religion herauskommen. Die allermeisten Kampfsportarten, die werden nicht betrieben bei uns als Religion, aber die haben religiösen Hintergrund, weil die betrieben wurden von buddhistischen Mönchen. Und es heißt nicht, dass jemand, der das jetzt betreibt, bewusst irgendwelchen Geistern dienen will. Nee, aber dass der Hintergrund davon kommt aus dem Allen. Und diese sogenannten östlichen Religionen sind Hinduismus, Buddhismus, der Lamaismus, Taoismus und zuletzt das Yin- und Yang-Denken, das sich auch manche gern umhängen, so dieses Positive und Negative, Schwarz und Weiß. Und damit sind Kräfte gemeint, die in der Welt schwingen sollen und alles im Gleichgewicht halten sollen. Und Erscheinungsformen davon sind Parapsychologie, die Beschäftigung mit seelischen Kräften, die sich nicht beweisen lassen, Aberglaube, Beschäftigung mit Talisman, Horoskop, wenn es mal klopft irgendwo in der Wohnung, Deutung irgendwelcher unvorhergesehener Ereignisse, Freitag der 13., die schwarze Katze. Und vieles davon findet seinen Ursprung in diesen Aberglauben, über die Schwelle tragen. Nicht, dass es Menschen tun, weil sie abergläubig sind unbedingt, aber das hat oft seinen Ursprung in vielen solchen Dingen. Magie, Zauber, Gaugelei, Blendwerk, Wahrsager, Astrologen und Weihwasser. Dass man über alles sprengen kann und es gibt viele Religionen, die sowas machen, irgend so ein heiliges Wasser und es wird dann versprengt. Das sind diese Kräfte. Die Zauberer, die Besprechungen, die Flüche, das Bleigießen, das Tarotkarten, das Pendeln, die Kraft von Sternen, der Spiritismus, und da geschieht sehr viel auch gerade in der Heilungsbewegung und gerade auch in der Anthroposophie ist ein spiritistischer Hintergrund. Rudolf Steiner ist spiritistischer Hintergrund. Wenn man sich mit seinem Leben auseinandersetzt, und er hat nie ein Hehl draus gemacht. Nie. Selbst Hahnemann, der Gründer der, was man nennen, Homöopathie, hat nie ein Hehl draus gemacht. Was er eigentlich wirklich bezweckt und woher eigentlich diese Kräfte wirklich kommen. Deswegen braucht es auch besondere Riten, besondere Art der Herstellung und. Und dann natürlich das Derbste, die sogenannte Teufelsverschreibung, dass sich Menschen wirklich mit ihrem Blut dem Teufel verschreiben. Und natürlich gibt es die diversesten Gründe, warum Menschen sowas machen. Aber die Ergebnisse sind oft kaputte Beziehungen, eine verrückte Gedankenwelt, völlig falsche Sicht und Beziehung oftmals auch von Sexualität, Angst und Schlafstörungen bis hin zu Bewusstseinsspaltung, Essstörungen. Es können körperliche Krankheiten davon kommen, es können psychische Krankheiten davon kommen. Und es kann dazu führen, dass Menschen sich sogar das Leben nehmen. Ich war in Nordrhein-Westfalen auf so einem kleinen Jahrmarkt und da stand so eine Wahrsagebude. Und eine Frau, die wollte da unbedingt rein. Und ihre Freunde sagten draußen augenscheinlich, warum willst du da rein? Und dann sagt die Frau, ja, ich will das jetzt einfach mal hören. Und wir standen noch dort und ich sagte der Frau, wollte ihr so ein kleines Traktat geben und sagte ihr, gehen Sie nicht rein. Das, was Sie suchen, finden Sie bei Jesus. Ach. Und sie ging da rein und als sie wieder rausging, ging sie auf ihre Freundin zu und sagte, ich brauche jetzt unbedingt eine Zigarette. Die Frau da drin hat mir gesagt, wann ich sterbe. Ja, so weit kann das führen. Fürchterliche Ängste, ein Gebundensein und ich komme da nicht mehr raus. Das kann so sein. Und Menschen sind plötzlich elend und arm. Und manche tun das auch, weil sie elend und arm sind, wie es in Jesaja 41, Vers 17 steht. Ihr seid elend und arm, kommt doch her zu mir und kauft Wasser des Lebens umsonst. Nicht das Geschaffene hat die Kraft, sondern der Schöpfer. Nicht das Geschaffene anbeten, ihr Lieben, sondern den Schöpfer anbeten. Was für wunderbare Worte von Jesus, die er sagt, als der Teufel ihn versucht. Und Jesus sagt zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Was ist das Ergebnis davon, wenn ich das tue? Das Ergebnis davon ist diese Ruhe, von der Jesus spricht. In einer wunderbaren Art und Weise, in Matthäus Evangelium Kapitel 6, ab Vers 6. Du aber, wenn du betest, wenn du zu deinem Vater im Himmel rufst, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden und ständig so ein Mantra wiederholen und das wiederholen und jenes wiederholen. Und manche Menschen benutzen auch christliche Gebete fast wie so eine Formel, so eine magische Formel. Und wenn ich sage, das Weihwasser, dann meine ich nicht damit, dass es immer in so einer Art und Weise angewandt wird. Aber manche Menschen verstehen das darunter. Das ist genau das Gleiche, ihr Lieben, zum Teil für Menschen, die sagen, naja, Hauptsache es getauft, das bringt schon was. Auf jeden Fall einen Schutz drauf. Als unsere Kinder nicht konfirmiert haben, die haben aus Überzeugung nicht konfirmiert. Weil mein Sohn sagte, ich möchte nicht mit Menschen vorm Altar Gottes stehen, mit Menschen, die mir vorher noch sagen, das mache ich. Das interessiert mich gar nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und dann kam er zu uns und wir waren total erschrocken als Eltern. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich meinen alten geistlichen Vater, das ist ein alter Pfarrer, angerufen und er sagte, ach Heinz, das gibt wichtigere Sachen im Leben. Und die sind nicht konfirmiert worden und dann sagte die Oma, kommt er dann in den Himmel? Das ist das Verständnis, ihr Lieben, das ist ein magisches Verständnis dann. Das ist gefährlich, das will ich damit verdeutlichen. Nicht alle denken so, aber es gibt einen hohen Prozentsatz von Menschen, die denken so. Hauptsache, dann, das ist schon mal nicht schlecht. Ab und an mal beim Abendmahl dabei zu sein, man weiß nie, für was es gut ist. Kann ja sein, dass einem da die Sünden vergeben werden. Kann ja sein. Wenn nicht, hat es auch nichts geschadet. Das Brot war nicht schlecht, der Wein auch nicht. Auf jeden Fall. Aber vielleicht bringt's was. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und das kommt gar nicht von dem, was Jesus sagt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht blabbern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Das ständige Mantra, das immer wiederholen. In den Bergen, im Himalaya gibt's Klöster, da kann man hingehen und da gibt es dann diese Gebets, das sind so Trommeln, die kann man immer drehen. Und man muss die Gebete gar nicht mehr selbst sprechen, das ist alles. Und je öfter ich das drehe, desto mehr habe ich getan, was Gutes. Deswegen hängen sich heute auch mehr und mehr Zeitgenossen im Westen diese tibetanischen Gebetsfahnen im Garten. Das ist interessant. Weil der Wind, das kommt da nicht viel, nicht alle machen es, weil sie daran glauben. Aber manche glauben wirklich dran, weil der Wind, der treibt all die Gebete, die da drauf geschrieben sind, immer zu irgendeinem Gott. Die muss ich gar nicht mehr selbst beten dann. Man weiß ja nie, was es bringt. Also am besten ist, du bist überall dabei. Das ist vielleicht die beste Absicherung. Du bist evangelisch und katholisch und freikirchlich. Gehörst noch zum CVM dazu. Und am besten auch ein bisschen buddhistisch, hinduistisch, shintoistisch, taoistisch und lamaistisch. Auf jeden Fall abgesichert. Ja, so denken manche tatsächlich. Schade. Und finden doch keinen Frieden. Nicht den Frieden, von dem Jesus spricht. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, müsst ihr nämlich auch gar nicht, ihr Jünger, die ihr den lebendigen Gott kennt. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das ist so wunderbar. Ihr kennt einen liebenden Vater im Himmel, euren Schöpfergott. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, auf eine Weise, die die anderen nicht kennen. Nicht in einer magischen Formel, sondern aus eurem Herzen heraus. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, auch in meinem Leben. Weil dein Wille ist das Beste, auch wenn es für mich im Augenblick wie eine Katastrophe aussieht. Aber dein Wille ist das Beste. Gib uns heute unser tägliches Brot, das, was wir heute wirklich benötigen. Dein Reich komme und vergib uns unsere Schulden. Dein Reich komme, dein Reich, ja. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, dass dein Reich deutlich wird. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist das Reich. Das meint Jesus, wenn er das sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Nicht das Geschaffene hat die Kraft, ihr Lieben, sagt Jesus, sondern der, der es geschaffen hat, der Schöpfer. Bete doch den Schöpfer an. So wie es der Schöpfer sagt im fünften Buch Mose, indem er spricht und sagt, bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes. Das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens. Und damit meint Gott nicht bloß die irgendwelchen komischen Religionen, das kam später auch in der christlichen Welt auf. Dass Menschen sich was hinstellen und es schauen sie an und die denken, wenn sie das anschauen, dadurch ist irgendwie ein Tor zum Himmel. Das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Wesens, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, das im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Er hat es doch gemacht. Betet doch den an, der das geschaffen hat. Man kann auch das Kreuz, ihr Lieben, das kann man sich auch als ein Talisman umhängen. Man kann auch Bibel lesen als ein Talisman verstehen. Wenn ich das heute nicht tue, dann habe ich kein Glück. Man kann auch beten als so ein Talisman verstehen. Wenn ich heute nicht gebetet habe, kein Wunder, dass das heute passiert ist. Nicht gebetet. Das ist nicht das Verständnis von jemandem, der sagt, ich habe einen lieben Vater im Himmel. Mein lieber Vater im Himmel, der wird mir doch keine auswischen, nur weil ich heute das Beten vergessen habe. Weil ich das Bibellesen vergessen habe. Weil ich nicht in die Kirche gegangen bin. Oder weil ich das Kreuz vergessen habe anzuziehen. Auch das kann passieren, dass Menschen so denken. Im fünften Buch Mose geht es weiter und der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Ich habe dich doch aus dieser Knechtschaft, auch der Anbeter, der Götzenanbeter, der Dämonenanbeter, habe ich dich doch herausgeführt. Die Ägypter waren so. Da habt ihr das doch alles gelernt, die Zauberei. Und die waren mächtig da drin. Und ich habe dich doch da rausgeführt. Auch aus der Gefangenschaft deiner Sünde, deiner Gottverlorenheit, deiner Gottlosigkeit. Ich habe dich herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum auch? Was bringen denn dir all die anderen Götter? Was bringen sie dir denn? Bringen die dir wirklich diesen Frieden, den du tief im Herzen suchst? Bringen die dir wirklich diese Vergebung, die du dir irgendwann im Leben wünschst? Bringen die dir wirklich diese Sicherheit, wenn du die Augen hier schließt? Ich weiß, mein Erlöser lebt und ich werde bei ihm sein und ich werde ihn sehen, wie er ist, Jesus Christus. Bringen diese Götzen dir das wirklich? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Diene ihnen nicht. Aber das, worauf du dein Vertrauen setzt, dem dienst du auch. Und ich vertraue auf das, was natürlich mein Leben bestimmt auch. Das merken wir. Und deswegen konnte Jesus sagen, schaut, wie anders der Vater im Himmel, wenn ich das wissen darf. Aber dazu müsst ihr euch herausführen lassen aus eurer Gefangenschaft aus Ägypten, wo ihr gebunden seid. Vielleicht wirklich in eurem Aberglauben, in euren Ängsten dieser Welt, in der Furcht, in der Sünde gebunden. Dass ihr nicht so werdet, wie es heißt, warum sollen denn die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Und manche Heiden, insofern Menschen, die keinen Vater im Himmel kennen, sagen das in Deutschland. Wo ist denn jetzt euer Gott, ihr Christen? Und die treffen dann manche, wo sie sagen, bei dir sehe ich, dass es diesen Gott wirklich gibt. Ich sehe das an deinem Leben, wie du dich diesem Gott einfach überlässt, mit all deinen Tränen. Und ich rede so oft von den Tränen, ihr Lieben. Weil es manchmal so dargestellt wird, ja, komm zu Jesus, dann ist die Welt in Ordnung. Dann bist du der Glücksritter schlechthin. Hollywood, happy end. Und daran zerbrechen viele Menschen, an diesem falschen Bild. Plötzlich habe ich alle Sechse im Lotto. Und es läuft wie geschmiert. Nee, ist eben nicht so. Es kann so sein, aber allermeistens wird es da drin bewusst, und das hat man die Woche schon mal thematisiert, in den tiefsten Tiefen unseres Lebens wird es bewusst, wer ist wirklich mein Herr? Auf wem kann ich mich wirklich verlassen? Wer hält und trägt mich wirklich? Und mitten da drin wird es deutlich, dass Jesus Wort hält. Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Ihre Götzen sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, Hände haben sie und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, mit ihrer Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen und alle, die auf sie vertrauen. Irgendwann wird es stumm. Stumm. Taub. Es kann sogar passieren, dass man Gott gar nicht mehr hört, wenn er spricht, weil ich auf alles andere vertraut habe. Und ich habe mich nie aufgemacht, einmal zu fragen, gibt es dich denn wirklich, du lebendiger Gott? Und dann kann es passieren, dass Menschen auch taub und stumm werden. Und die Bibel sagt, Israel, vertraue auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe, ihr Schild, die ihr den Herrn fürchtet. Vertraut auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr wolle an uns gedenken, er wolle segnen. Der Herr denkt an uns und segnet uns. So kennen wir es aus dem Volksmund, aus der Luther-Übersetzung. Und es kann ein Mensch sagen, der durch das Wirken von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha das angenommen hat, das Kreuz nicht als einen Mythos sieht, als einen Talisman, sondern an den Ort,
indem er Hoffnung und Leben findet und Vergebung. Für meine Gottesferne. Getrennt vom lebendigen Gott. An diesen Ort sagt der lebendige Gott, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat für eure Schuld bezahlt mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus, dass er lebt. Und dann, ihr Christenmenschen, dass ihr ein Zeugnis seid in dieser Gesellschaft. Von diesem einen Gott, der sich um die Zerschlagenen kümmert. Der sich um die Witwen und die Waisen kümmert. Der sich um die kümmert, die weinen. Der sich um die Hoffnungslosen annimmt. Und der Brot denen ist zum Leben, die hungrig sind nach dem Leben. Der Gott, der nicht eigensüchtig ist und egoistisch, sondern der aus Liebe die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und ein Mensch wurde wie wir, um am Kreuz von Golgatha zu sterben für die Schuld der ganzen Welt, dass Menschen ihr Vertrauen im Leben auf ihn setzen, jetzt schon wissen dürfen, ich gehöre zu Gottes ewige Welt. Und wenn Gott für mich ist, wer mag wider mich sein? Ob's Gewalten sind, Mächte, Höhen und Tiefen, die Herrscher dieser Welt, die Herrscher der unsichtbaren Welt, sagt der Apostel Paulus, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass ich jetzt wissen darf, dass der eine wahre Gott, den man nicht in Bildern sehen kann, dass dieser eine wahre Gott mich liebt, mich angenommen hat, mir vergeben hat und mir ewiges Leben geschenkt hat. Und ich sein bin für Zeit und für Ewigkeit. Ob es ein Tränental ist für mich, dieses Leben, oder ein Freudenreich, kann auch sein. Aber dass ich wenigstens den Geber aller guten Gaben plötzlich kenne und nicht sage, naja, Glück gehabt, ne? Wie jemand aus meiner Verwandtschaft sagte, habe ich aber Schwein gehabt, dass ich den Beruf bekommen habe. Dann sagte ich, du kannst ja auch mal den Schweinen danken. Komm ja auch mal, ne? Kann so einen Schweinsachsen hingehen und sagen, ich danke dir. Du kannst aber auch Gott danken, der es gut meint mit deinem Leben. Und klar, ja, wir verstehen das. Das ist natürlich das Richtige, nicht das Richtigere, sondern das Richtige, das einzig Richtige. Danke doch Gott, der es gut meint mit deinem Leben. Aber dann müsste ich ja anerkennen, dass es einen Gott gibt. Das ist schon wieder schlecht. Aber die Schweine bringen dich nicht in die Ewigkeit. Und die Schweine geben auch keine Hoffnung. Das stimmt, gibt manchmal guten Geruch. Für manche erzeugt es Allergien. Aber das wissen wir alle, das alles. Aber dieser Gott in Jesus, der Hoffnung und Zukunft sein will, über dieses Leben hinaus. Und wie Jesus eben sagte, wer mir glaubt, wer mich, auf mich hört und den Worten glaubt, dessen, der mich gesandt hat, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und es ist eine Sicherheit, eine Tatsache, damit verbürge ich mich, nicht mit irgendwelchen komischen Völlefanz, sondern mit meinem eigenen Blut. Das bist du mir wert. Ich habe mein Blut für dich vergossen am Kreuz von Golgatha. Und ich will nicht, dass du mich als Talisman siehst, sondern ich will, dass du mich erkennst als den einen wahren, lebendigen Gott. Das Fundament, auf dem dein Lebenshaus sicher ist. Im Leben und im Tod. Und es ist die Frage, ob du den kennst. Das ist die Frage heute Abend, ihr Lieben. Das ist die Frage. Und wir wollen heute Abend wieder einladen, ganz bewusst einladen, nach vorne, es werden ein paar Mitarbeiter hier vorne stehen, ganz bewusst einladen, auch für diejenigen Christen unter uns, möchte ich heute Abend mal sagen, die müde geworden sind. Und sagen, da fühle ich mich getroffen, weil ich einer von denen geworden bin, der sich nur um sich selbst noch dreht. Und eigentlich bin ich doch was zu viel höherem Berufen, dass Jesus durch mich scheint in dieser Welt und ich möchte gern, dass jemand für mich betet, dass er mich segnet, dass ich gesegnet wieder in diese Welt hinausgehen kann und das sein darf, was ich berufen bin, Salz und Licht. Und es soll auch für diejenigen heute Abend sein, die sich getroffen fühlen, die sagen, ich bin in manchen Dingen gefangen und es ist mir heute Abend bewusst geworden, dass die Lügner und die Götzendiener und die Zauberer, die werden vom Reich Gottes ausgeschlossen bleiben.
Aber wenn ich all diese Zauberei, all diese Lügen und all den Götzendienst vor Jesus Christus ablege am Kreuz, dann werde ich dabei sein im Reich Gottes. Und dafür brauche ich, ich will die Vergebung annehmen, ich will mich auf das Blut von Jesus gründen. Das ist alles, was ich noch will, mich da drauf verlassen. Dann kann ich in Frieden heimgehen, Heinz. Und wie diejenigen, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben, aber die sagen, was ich heute Abend erkannt habe, ist, ich bin total verloren. Und Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lasst euch einladen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann möchten wir das Gebet einblenden hier vorne. Das Gebet, wie das aussehen kann, dass ein Mensch sein Leben ganz bewusst in die Hände von Jesus legt. Das Gebet gibt es auch in gedruckter Form. Das liegt hier vorne aus in so kleinen Karten. Wenn jemand gerne eins haben möchte und sagt, das will ich gerne mal mit nach Hause nehmen, das, mich spricht es an, aber ich weiß auch nicht so aufzustehen und. Aber ich möchte es mitnehmen, ich will es durchlesen, ich will es auf mich wirken lassen, herzlich eingeladen. Und für all die anderen stehen hier vorne Menschen bereit, die nicht besser sind, aber die den besten Weg kennen, Jesus Christus, und einfach helfen wollen, diesen Weg zu beschreiben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du treu bist und dass du der bist, der wirklich regiert. Dass du der einzige wahre Gott bist, der Herr aller Herren und König aller Könige. Ich preise dich, Herr Jesus, weil wenn du auf unserer Seite bist, wer sollte dann gegen uns sein? Es gibt keine Mächte und Gewalten, keine Finsternis, noch Höhen und Tiefen, weder Tod noch Leben können gegen uns sein, wenn du, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer Gott, auf unserer Seite steht. Herr Jesus, wirkt durch deinen Heiligen Geist, dass wir das verstehen dürfen, glauben dürfen, dir vertrauen dürfen. Und in all den Bedrängnissen und Nöten dieser Welt, durch die manche, die heute Abend hier sind, gehen, erleben dürfen, dass du doch der Tröster bist, dass du doch der gute Hirte bist, an seinen Stecken und Stab trösten uns. Dass auch wenn wir durchs finstere Tal der Todesschatten wandern, du doch bei uns bist und du nie loslässt. Herr Jesus, lass uns den Wert deines Blutes erkennen. Nicht als ein Talisman, sondern als den reellen Kaufpreis, den der lebendige Gott bezahlt hat, für Menschen, die gottesfern sind, damit wir heimkommen dürfen und es in Herzen haben dürfen, was dich so bewegt. Dieses lieber Vater, was gibt's Größeres? Und dafür danke ich dir. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe mein Leben bis jetzt selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich habe dir nicht vertraut. Konnte ich gar nicht. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Komm du in mein Leben. Übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. So sei es und das Beste, was geschehen kann. Und während wir das letzte Lied jetzt hören, bitten wir einfach herzlich für diejenigen, die angesprochen sind, einfach nach vorne hier zu kommen, der kleine Altar steht. Und fühlt euch frei, auch mit anderen Leuten zu reden, die hier als Mitarbeiter dabei sind, ins Gespräch zu kommen. Und gesegnet.